Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Von Algerien bis Djibouti. In der arabischen Welt reißt die Welle der Proteste für mehr Demokratie nicht ab. In Libyen geht die Regierung offenbar besonders brutal gegen Demonstranten vor. Dann, in Dresden, kommt es vor dem Aufmarsch von Rechtsextremen zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Gegendemonstranten. Und an der Ski-WM holen sich die Österreicherinnen Gold und Silber im Slalom. Die Schweizerinnen platzieren sich unter ferner Liefen. Das Wetter bringt morgen Wolken und zeitweise Regen, ab rund 900 Metern schneit's. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Jonathan Fisch.
In der arabischen Welt verstärken sich die Rufe nach Reformen. Die Machthaber haben zum Teil mit Gewalt auf die Forderungen reagiert. In Libyen kam es zu neuen blutigen Zusammenstößen zwischen Gegnern von Staatschef Gaddafi und Sicherheitskräften. In der Stadt Benghazi begannen Elitetruppen damit, die Kundgebungen mit Waffengewalt aufzulösen. In Algerien gab es bei einer Demonstration von Regierungsgegnern in Algier mehrere Verletzte. In Bahrain ordnete der Kronprinz den Rückzug der Armeekräfte an. Danach strömten hunderte Demonstranten auf Straßen und Plätze. Die Polizei setzte Tränengas und Schusswaffen ein, zog sich später aber zurück. Und auch in Jemen gingen die Proteste weiter. Auch im ostafrikanischen Staat Djibouti sind Regierungskritiker auf die Straße gegangen. Nach einer großen Kundgebung in der Hauptstadt seien drei führende Oppositionspolitiker festgenommen worden, teilte ein Staatsanwalt mit. Am G20-Gipfel in Paris haben sich die Finanzminister der wichtigsten Industrie- und Schwellenstaaten auf Kriterien geeinigt, mit denen die Ungleichgewichte zwischen den Wirtschaftsnationen gemessen werden sollen. Das gab die französische Wirtschaftsministerin Lagarde bekannt. Mit diesen Eckdaten wollen die G20-Staaten die Weltwirtschaft stärken und für ein nachhaltiges Wachstum sorgen. Die Kriterien umfassen die Schulden und das Budgetdefizit eines Landes, die Sparquote und die realen Wechselkurse. Die Währungsreserven, gegen die sich vor allem China wehrte, sollen zunächst kein eigenes Kriterium sein. In Dresden ist es vor einem Aufmarsch von Neonazis zu Auseinandersetzungen zwischen Gegendemonstranten und der Polizei gekommen. Die Polizei versuchte mit massiven Kontrollen, die politischen Lager voneinander zu trennen. Dabei setzte sie Tränengas und Wasserwerfer ein. Einige Polizisten und Demonstranten wurden verletzt. Es gab einige Festnahmen. In Iran sind zwei deutsche Journalisten, die seit Oktober im Gefängnis saßen, freigelassen worden. Das bestätigte ein Sprecher des deutschen Auswärtigen Amtes. Zuvor war ihre 20-monatige Gefängnisstrafe in eine Buße von über 45.000 Franken umgewandelt worden, wie die iranische Nachrichtenagentur ISNA meldete. Die deutschen Journalisten waren vor 4 Monaten festgenommen worden. Sie wollten den Sohn einer Frau interviewen, die wegen Ehebruchs zum Tod durch Steinigung verurteilt worden war. In Biel haben sich gegen 2000 Personen zum Jahrestreffen des Islamischen Zentralrats versammelt. Zu Beginn der Versammlung kritisierte Nicola Blanco, der Präsident des Zentralrats, die islamischen Länder als rückständig. Ausdrücklich sprach er sich für eine bessere Stellung der Frauen aus und gegen Zwangsheiraten. Demonstranten kritisierten die Veranstaltung in Biel und protestierten gegen die Verfolgung von Christen in arabischen Ländern. Die österreichische Skifahrerin Marlis Schild ist Weltmeisterin im Slalom. An der Skiweltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen gewann sie vor Katrin Zettel, ebenfalls Österreich, und der Schwedin Maria Pietile Holmner. Die Schweizerin Dönis Feierabend wurde 21. Wenn die Holdener schied im zweiten Lauf aus.
Info 3 Abend. Die Themen.
Wir berichten hier gleich über Diktator Gaddafi, der seine Polizisten mit Knüppeln und Gewehren bewaffnet auf Demonstranten jagt. Über die möglicherweise falschen Signale, die die Schweiz an die Tunesien-Flüchtlinge schickt. Und über die dänischen Hippies, die seit 40 Jahren im Freistaat Christiania in Kopenhagen leben und ihren Traum vielleicht schon bald ausgeträumt haben.
Das Wetter für die ganze Schweiz. Morgen ist es meist bewölkt und zeitweise regnet es. Ab rund 900 Metern fällt Schnee. Die Temperatur 5 bis 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 17.05 Uhr. Stau in der Region Aargau-Solothurn, auf der A1 Richtung Bern zwischen Rotrist und Önsingen sowie auf der A2 Richtung A1 zwischen dem Belchentunnel und der Verzweigung Herkingen. Zu den Verladestationen. Zurzeit bestehen folgende Wartezeiten. Beim Autoverlad Furka in Oberwald und in Realp jeweils rund eine halbe Stunde.
Info 3 Abend.
In der arabischen Welt gärt und brodelt es an allen Enden. Die aktuellen Brennpunkte sind Bahrain, Jemen und vor allem Libyen. Im Land von Diktator Gaddafi kennen die Sicherheitskräfte keine Gnade und gehen mit brutaler Gewalt gegen die Demonstranten vor, die für ein neues Libyen kämpfen und der 40-jährigen Herrschaft des Diktators ein Ende setzen möchten. Heute soll es in verschiedenen Städten zu zum Teil heftigen Auseinandersetzungen gekommen sein. ARD-Arabien-Korrespondent Peter Steffen.
Wie der arabische Fernsehsender Al Jazeera meldete, seien in der Stadt Masrata bei heftigen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten im Laufe des Tages weitere 8 Menschen gestorben. Die Polizei hatte offenbar das Feuer eröffnet und einige der Demonstranten tödlich verletzt. Sollte das stimmen, hätte sich die Zahl der Opfer weiter erhöht. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch gab die Zahl der Menschen, die bislang bei den Unruhen in Libyen ums Leben gekommen sind, mit 84 an. Von offizieller libyscher Seite hieß es heute, diese Zahl sei bei weitem übertrieben. Das entspreche nicht der aktuellen Lage. Man habe nur 16 Tote registriert. Nachdem am frühen Morgen eine Spezialeinheit der libyschen Armee unter dem Kommando von Khamis Gaddafi, einem Sohn des Revolutionsführers, im Osten des Landes mit offenbar brutaler und rücksichtsloser Härte gegen Gaddafi-Gegner vorgegangen war, sollen sich in der Stadt Benghazi alle Polizeikräfte inzwischen zurückgezogen haben. Nach Medienberichten hätten Bewohner sich in Bürgerwehren organisiert, um ihre Stadtviertel zu schützen. Auf seiner Internetseite berichtet der arabische Fernsehsender Al Arabiya, dass bereits mehrere Städte Libyens von Regimegegnern kontrolliert würden. Der Sender bezieht sich hierbei auf Augenzeugen, die anonym telefonisch über die Geschehnisse vor Ort berichten. Unterdessen soll al-Sadi Gaddafi, ein anderer Sohn des libyschen Staatschefs, zwischen die Fronten geraten sein. Nach einem Flug per Helikopter in den Osten des Landes, wo sich das Zentrum des Aufstandes gegen Gaddafi befindet, soll er nur knapp einer aufgebrachten Menschenmenge entkommen sein. Wo er sich derzeit befindet, ist unklar. Spezialkräfte der Armee sollen in Marsch gesetzt worden sein, um den Gaddafi-Sohn zu retten. Sein Hubschrauber sei in Flammen aufgegangen, hieß es. Alle Informationen, die derzeit aus Libyen kommen, lassen sich nicht überprüfen, da es derzeit im Land keine verlässlichen, unabhängigen Quellen gibt. Internationale Journalisten waren vor Tagen aufgefordert worden, das Land zu verlassen. Die Staatsmacht hatte vergangene Nacht das Internet lahmgelegt. Damit will man offenbar zum einen verhindern, dass weitere Nachrichten über die Geschehnisse in Libyen an die Weltöffentlichkeit gelangen. Und zum anderen, damit sich Regimegegner über die Internetplattform Facebook nicht zu weiteren Protesten verabreden und so koordinieren können.
Info 3 Abend.
Die Oppositionellen in Libyen haben sich offenbar ein Vorbild genommen an den Revolten in Ägypten und Tunesien. In Tunesien wurde Diktator Ben Ali gestürzt. Ein solcher Umsturz ist mit Unsicherheiten verbunden. Grund für viele Menschen aus dem Land zu fliehen. Allein diese Woche sind etwa 2000 Flüchtlinge aus Tunesien auf der italienischen Insel Lampedusa gelandet. Der italienische Innenminister Maroni bat die EU um Hilfe. Auch die Schweiz müsse sich auf eine Flüchtlingswelle vorbereiten, sagte Bundesrätin Sommaruga.
Wir sind daran, die Überlegungen zu machen, was es für unser Land bedeutet, wenn plötzlich eine größere Anzahl von Flüchtlingen in die Schweiz kommt. Wir sind erstens in Kontakt mit Italien. Innenpolitisch selbstverständlich müssen wir uns auch vorbereiten. Das ist aufgegleist.
Damit ist die Vorsteherin der kantonalen Justizdirektorin Karin Keller-Sutter aber nicht einverstanden. Die Schweiz dürfe jetzt keine falschen Signale aussenden, sagte sie gegenüber Schweizer Radio DRS. Inlandredaktor Peter Maurer hat sie gefragt, wie die Kantone auf die Ankündigung von Justizministerin Sommaruga reagiert haben.
Ja gut, die Kantone sind an und für sich in der Lage, eine gewisse Menge von Leuten noch aufzunehmen. Das ist selbstverständlich. Aber man muss auch aufpassen, dass man jetzt nicht das Signal aussendet, dass man sich auf etwas vorbereitet, das gar nicht eingetreten ist.
Wie schätzen Sie denn persönlich die Lage ein?
Ja, die Lage ist insofern etwas schwierig, als man nicht genau weiß, was Italien mit diesen Personen macht. Aus Erfahrung weiß man, dass diese Leute nach einer gewissen Zeit durch Italien durchwandern, versuchen, sich in andere Staaten durchzuschlagen, aber dann eben auch zurückgeführt werden müssen, weil sie erstens aus einem sicheren Drittstaat kommen, also Italien, und zweitens, die Schweiz ist Mitglied des Dublin-Abkommens und man kann ja in Europa nur in einem Dublin-Staat ein Gesuch stellen.
Heißt das denn, man darf nicht vorschnell reagieren, man darf jetzt nicht in Panik machen?
Ja, sicherlich, man darf nicht irgendwie in einen Aktivismus ausbrechen und hier falsche Signale aussenden. Ich meine, es ist jetzt auch Sache der EU, Italien zu unterstützen, auch bei der Rückführung dieser Personen, weil man davon ausgehen muss, dass es sich doch in der Mehrheit um Wirtschaftsflüchtlinge handelt.
Was heißt das Wirtschaftsflüchtlinge? Was würde das bedeuten?
Ja, das bedeutet, dass es um Personen geht, die ihr Land mangels Perspektivenlosigkeit verlassen, also im vorliegenden Fall Tunesien, die aber nicht an Leib und Leben bedroht sind. Also Unruhen in einem Land begründen noch nicht eine individuelle Bedrohung oder individuelle Fluchtgründe.
Heißt das, man schickt sie wieder zurück?
Also ich gehe eigentlich schon davon aus, dass es sich mehrheitlich um Personen handelt, die wieder zurückgeschickt werden müssen. Und ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass jetzt auch Italien unterstützt durch die EU-Staaten, vielleicht auch über diplomatische Kanäle versucht, die Rückführung geordnet zu organisieren, weil sonst ist es in der Tat so, wie es der italienische Innenminister befürchtet, dass es eben zu größeren Strömen kommen kann Richtung Norden.
Sagt die Vorsteherin der kantonalen Justizdirektoren Karin Keller-Sutter.
Info 3 Abend.
1971, also vor 40 Jahren, haben ein paar tausend junge Däninnen und Dänen ein verlassenes Kasernengelände im Zentrum von Kopenhagen besetzt. Die Hippies von damals nannten es Freistaat Christiania. Und dieser Freistaat wurde in den 70er Jahren zum Symbol der Alternativkultur und überlebte bis heute alle Räumungsversuche scheiterten. Doch jetzt müssen die Christiania-Bewohner wieder um ihre lang verteidigten Sonderrechte bangen, denn das höchste Gericht Dänemarks hat dem Staat das volle Nutzungsrecht über das Gelände zugesprochen. Der ist Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann über die Hippie-Republik, die zum Touristenmagnet von Kopenhagen wurde.
Das Urteil des dänischen Gerichtshofes lässt keine Zweifel offen. Das Quartier Christiania mit gut 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern gehört dem dänischen Staat und besitzt gegenüber anderen Teilen des Landes keine Sonderrechte. Letztere hatten die Bewohner des vor 40 Jahren besetzten ehemaligen Marinestützpunktes für sich in Anspruch genommen. Dazu gehörten der Verzicht auf übliche Eigentumsverhältnisse, die kollektive Verwaltung öffentlicher Dienste und besondere Freiheiten im Umgang mit Drogen. Nach dem gestrigen Urteil des höchsten dänischen Gerichtes, das in dritter und abschließender Instanz gegen den Willen der Christiania-Bewohner entschied, wird die Zukunft des Quartiers wieder eine politische Frage. Nach der Besetzung vor 4 Jahrzehnten gelang in den 80er Jahren ein Kompromiss mit der damaligen Mitte-Links-Regierung. Sie gestand Christiania Sonderrechte zu, welche die seit 10 Jahren amtierende Mitte-Rechts-Regierung rückgängig machen will. Trotzdem dürfte der Alternativstadtteil, der als größte Touristenattraktion der dänischen Hauptstadt gilt, am Leben bleiben. Denn vor 4 Jahren bot die dänische Regierung Christiania an, den Grund und Boden zu kaufen, um für Dienstleistungen wie Wasser und Strom normale Preise zu bezahlen. Dagegen wehrte sich die Bevölkerung der Hippie-Metropole und ging vor Gericht. Die gut entwickelte Selbstverwaltung von Christiania hat dazu beigetragen, dass das Quartier als Hochburg alternativer Kulturen gilt. Immer wieder ist es kriminellen Organisationen jedoch gelungen, sich in Christiania einzunisten und damit die Existenz des Quartiers in Frage zu stellen. Dazu gehörten Motorradclubs, Drogenhändler und zuletzt auch islamische Extremisten. Während ein Sprecher der Christiania-Gemeinschaft gestern Abend erklärte, dass der Kampf um die Sonderrechte weitergehe, betonte der dänische Finanzminister Klaus Jut Frederiksen, dass das Quartier nun dem Staat gehöre und er mit den politischen Parteien Gespräche über die weitere Nutzung aufnehmen werde.
Das war Info 3 am Samstag mit News und Hintergründen zum Tag. Unsere Adresse im Netz drs.ch. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.